So, wir machen das Johannesevangelium auf, Kapitel 3. Und heute kommen wir zu einem neuen, größeren Abschnitt und ich freue mich mit euch, hier weiterzugehen in dem Text. Ich möchte ihn als erstes lesen. Und zwar Johannesevangelium, Kapitel 3, von Vers 22. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa. Und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Äon, nahe bei Salem, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordans, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, er tauft und jeder Mann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams. Aber der, das dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt oder nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Lass uns nochmal stille werden. Lieber Vater, wir stehen hier vor einem wunderbaren Text, vor einem wunderbaren Zeugnis, vor einer Antwort, die bis zum heutigen Tage laut in unserem Raum steht und in dieser Welt. Herr, und wir bitten dich, dass du unsere Augen, unsere Ohren öffnest und dass wir aufs Neue diese Köstlichkeit sehen. Und dass wir uns daran erfreuen und dir danken. Herr, ich bitte dich, dass ein jeder gestärkt wird durch dieses dein Wort in der Nachfolge. Amen. Also, was haben wir hier im Text? Dieser Text lässt sich leicht aufteilen, und zwar in dem, dass die Verse 22 bis 25 sozusagen einen Einstieg machen. Es ist, die Umgebung wird erstmal beschrieben, so wie bei Adam und Eva, die in den Garten hinein platziert wurden und der Garten Eden sozusagen sie umgeben hat und für alles, was sie gemacht haben, das war in diesem Bereich. Und so sind diese ersten Verse, sie geben den Einstieg für diese Geschichte, sie geben den Einstieg für dieses große Zeugnis. Und dann kommt von Vers 27 bis Ende kommt das Zeugnis des Johannes des Täufers, das Zeugnis des größten Propheten. Und dieses Zeugnis lässt sich leicht aufteilen, und zwar von Vers 27 bis Vers 32 ist es das letzte Zeugnis des Täufers über den Messias. Johannes werden wir nicht mehr laut hören. So ist es das letzte Zeugnis über den Messias. Er richtet nochmal die Augen seiner Jünger, die zu ihm kommen, auf den Messias. Und dann die Verse 32 bis 36 richtet er die Augen seiner Jünger nicht mehr auf den Messias, sondern auf die Menschen. Also es ist eine Zuwendung von dem Messias auf die Menschen. So können wir diesen Text hier sehen. Und zwar möchte ich dann diesen Text nochmal unter dem Gesamttext dieses ganzen Buches stellen. Also des Johannesevangeliums, Kapitel 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Also der Grund, warum das Johannesevangelium geschrieben ist, der Grund, warum diese Geschichte ist, steht unter dem Grund, damit ihr glaubt an was? Dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und genau das ist die Absicht auch dieses Textes. Dieses Zeugnis von Johannes, diese Vorgeschichte, die da ist. Und alles konzentriert sich darauf, dass wir glauben. Glauben, wer Jesus ist. Und durch den Glauben an diesen Jesus das ewige Leben haben. Also der Text fängt an danach. Wonach? Nach den Begebenheiten, die uns hier kurz beschrieben wurden, nach dem, wo Jesus im Tempel gewesen ist. Ihr wisst, dass Jesus erstmal, wo er nach Jerusalem kam, in den Tempel gegangen ist und dort Menschen rausgetrieben hat aus dem Tempel. Ihr wisst, dass danach Menschen sich zu ihm geschart hatten, weil Jesus aus dem Tempel rausging und in Jerusalem sich befand und große Zeichen und Wunder getan hat. Und Menschen haben sich aufgrund der Zeichen und Wunder zu Jesus geschart. Und ihr wisst, dass ein Mann, der genauso beeindruckt von diesen Zeichen und Wundern zu Jesus gekommen ist. Und dieser Mann war niemand anders als ein Oberster selbst, ein Nikodemus, der Höchste aus der Gesellschaft, einer der Reichsten. Dieser Mann kommt zum Nikodemus und sie haben ein langes Gespräch. Also, Jesus ist von einem Menschen, der in Verborgenheit war, der nicht bekannt war, in dieser kurzen Zeit in Jerusalem auf einmal aufgestiegen, populär geworden. Und er spricht mit dem Lehrer Israels auf Augenhöhe, ja sogar über Augenhöhe. Denn Nikodemus achtet ihn als einen, der große Zeichen und Wunder tut von Gott. Und das kann der Lehrer Israels nicht. Und Jesus belehrt Nikodemus, wie kann ein Mensch gerettet werden? Wie kann er das Himmelreich sehen? Er belehrt Nikodemus, indem er ihm eine Botschaft vom Himmel aufzeigt, die Nikodemus nicht kannte. Und zwar über den Messias. Er belehrt ihn über die Herrlichkeit des Sohnes in Vers 13. Er belehrt ihn über die Niedrigkeit in Vers 14 des Sohnes. Er belehrt ihn über die Absichten des Vaters mit dem Sohn in Vers 15. Er belehrt ihn über die Offenbarung des Herzens Gottes durch den Sohn in Vers 16. Er belehrt Nikodemus über den Plan Gottes, über den Plan des Vaters mit dem Sohn, der jetzt als Richter auftaucht. Und nach diesem allem, wo Jesus aus der sozusagen aus der Niedrigkeit, aus der, er war niemand, auf einmal aufsteigt zum Lehrer, um den tatsächlichen Lehrer Israels, nach diesem geht Jesus aus dieser Stadt Jerusalem, aus dieser Umgebung weg in das Land. Also wenn man sich vorstellen kann, er verlässt die Stadt und geht in den Westerwald. Okay? Also in das Land Judäa. Danach, nach diesen Begebenheiten, kommt Jesus mit seinen Jüngern, lesen wir im Text, kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa. Also, auf einmal finden wir in diesem Land Judäa, am Jordan, finden wir zwei Gruppen wieder. Hier ist die Gruppe des Johannes und seiner Nachfolger, und am gleichen Ort finden wir eine andere Gruppe, da ist Jesus und seine Nachfolger. Auf der einen Seite finden wir die Gruppe des Propheten, eines anerkannten Propheten, und auf der anderen Seite finden wir eine Gruppe dieses neuen, populären Propheten, der jetzt gerade aufgestiegen ist. Warum geht Johannes an den Jordan? Warum geht er genau dorthin, wo auch Johannes war? Nicht nur lesen wir, dass Jesus hier in diesem Vers, dass Jesus zum Jordan geht, also dass Jesus in diese gleiche Gegend von Johannes hingeht, sondern dieser Vers sagt auch, und dort verweilte er mit ihnen und taufte, immer noch in Vers 22. Ja, also nicht nur, dass er in die gleiche Gegend geht von Johannes, sondern er übt auch noch die gleiche Tätigkeit aus. Er tauft sogar dort. Wisst ihr, im Judentum war das Tabu. Also so etwas gab es nicht. In ihren Vorstellungen, die Rabbiner haben gelehrt, dass ein Schüler niemals in der gleichen Gegend wirken darf wie der Lehrer. Er muss mindestens in 12 Meilen, 12 Meilen, wie viel sind das? Eine Meile mal 1,63, danke. Also rechnet es aus. Das war der Bereich, in dem ein Schüler nur wirken durfte. Und es wurde, ein Rabbiner hat sich sogar so ausgedrückt, dass er gesagt hat, also ein Schüler, der in der Gegenwart seines Lehrers das Gleiche lehrt wie sein Lehrer, er ist des Todes würdig. Ja? Also Tabu, 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 niemals dürfte das sein. Und hier auf einmal kommt Jesus, derjenige, den Johannes getauft hat, an den gleichen Ort. Und nicht nur an den gleichen Ort, sondern er fängt an zu taufen. Meint ihr, das wirft Fragen auf? Vers 23 fasst das nochmal zusammen, was hier geschieht, und macht es deutlich. Aber auch Johannes taufte zu Äon, nahe bei Salem, weil dort viel Wasser war. Also wir wissen wirklich nicht, wo es gewesen ist. Habt ihr die Karte vor euch im Blick? Ja? Und das Tote Meer unten, Jerusalem, also Judäa in diesem Bereich. Und dann geht's hoch, der Jordan geht hoch zum See Genezareth. Und dazwischen, hier ist Galiläa, dazwischen ist Samaria. Manche stecken diesen Ort Äon auf der Höhe von Samaria. Aber wir wissen es nicht. Also wir haben keine genauen Angaben. Vers 23 lässt uns aber eher darauf schließen, dass es in Judäa gewesen ist, weil es so heißt, aber auch Johannes taufte in Äon, nahe bei Salem, weil dort viel Wasser war. Der Grund, warum es in Äon bei Salem war, weil dort viel Wasser war. Und getauft wird nun mal da, wo es viel Wasser gibt. Denn es dauert ganz lange, jemanden zu taufen, wenn wenig Wasser ist. Ja, dann ist man eine ganze Weile dran, bis man den Mann oder die Frau getaucht hat, ja, untergetaucht hat. Die einzigste Angabe, die wir finden, wo es sein könnte, also dieser Ort, ist in Vers 26. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, jenseits des Jordans. Und wir wissen, dass Jesus, wo er getauft wurde, da war Johannes auf der östlichen Seite des Jordans, ja, in Betabara. Und das war auf der anderen Seite. Also die einzigste Angabe, die wir hier haben, wo wirklich Äon sein könnte, ist auf der westlichen Seite des Jordans. Das ist aber alles, was wir darüber wissen und sagen können. Und sie kamen hin und wurden getauft. Vers 23, das ist, was dieser Vers hier deutlich macht, sehen wir, dass hier keine Angabe stattfindet, von wem sie getauft werden, sondern dass es nochmal hinweist, dass Johannes und Jesus in der Nähe waren, in der Nähe, wo viel Wasser war, weil der Text es so wiedergibt, und sie kamen und wurden getauft. Wenn der Text hier aufmerksam machen wollte, dass sie von Johannes getauft wurde, dann müsste es lauten, und sie, also die Menschen, kamen und wurden von Johannes getauft. Oder wenn er aufmerksam machen wollte von Jesus, so müsste man das erwähnen. Aber es steht einfach nur, und sie kamen und wurden getauft. Oder von dem einen oder von dem anderen. Es hat keine Rolle gespielt in diesem Text. Also Vers 23 fasst diese Begebenheit zusammen und sagt, tatsächlich, da waren die. Die beide an einem Ort, wo viel Wasser war, und sie wurden, Leute wurden getauft. Und jetzt auf einmal Vers 24. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworden. Das gibt den Grund an und ist fast erschreckend, weil es redet davon, warum Johannes noch da war und getauft hat. Okay? Denn er war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Die Frage ist also nicht, Jesus, warum gehst du dorthin, wo Johannes ist, und machst genau die gleiche Tätigkeit, was Johannes gemacht hat, sondern die Frage wird andersrum beantworten und gesagt, wisst ihr was, eigentlich ist Johannes als wenn der Schuldige, er wurde noch nicht ins Gefängnis geworfen, das war der Grund, warum er da war. Oh, das kann doch nicht sein, Johannes war doch zuerst da, Johannes war doch der große Prophet, das war doch der Anerkannte, das war doch derjenige, von dem Jesus später Zeugnis gegeben hat, dass es wirklich der größte Mensch gewesen ist, der von einer Frau geboren wurde, ausgenommen Jesus selber. Also warum auf einmal dieser Einschub? Warum dieser Satz, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen? Ist es wirklich dafür da, um aufzuzeigen, Johannes ist der Schuldige? Johannes sollte eigentlich verschwinden? Ich glaube nicht. Wisst ihr, warum das hier steht? Das Johannesevangelium ist das letzte Evangelium, das geschrieben wurde. Matthäus, Markus, Lukas waren mindestens schon 20 Jahre von den Leuten gelesen worden. Jeder kannte die Evangelien. Und wenn ihr Matthäus, Markus und Lukas liest, so habt ihr eine chronologische Folge. Und zwar hört, wie Matthäus es beschreibt. Matthäus Kapitel 4, da verließ ihn der Teufel und siehe, ein Engel trat hinzu und diente ihn. Ihr wisst, Jesus wurde getauft, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und hier beschreibt Matthäus das Ende Jesu in der Wüste, also nach diesen 40 Tagen, die Engel kommen zu ihm und dienen ihn und dann Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Jerusalem. Also, welch ein Bild hast du hier? Jesus kommt aus der Wüste. Und was geschieht? Johannes wird verhaftet und Johannes ist weg. Also, es ist ein nahtloser Übergang. Johannes verschwindet, Jesus kommt. Guckt in Markus 1, Vers 13. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von Satan versucht, genauso wie Matthäus es beschreibt in Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen war, ja, Vers 13 beschreibt die Wüste, Vers 14, nachdem Johannes gefangen geworden war und so weiter. Wenn ihr Lukas gelesen habt, so habt ihr es auch nochmal bestätigt. Und zwar in Lukas 3, Vers 18, auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk die frohe Botschaft. Hier wird über Johannes beschrieben. Er verkündigt dem Volk die frohe Botschaft. Der Vierfürst Herodes aber, da er von ihm getadelt wurde, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, und wegen all des Bösen, was Herodes tat, fügte zu all dem noch das hinzu, dass er den Johannes ins Gefängnis warf. Und dann Vers 21, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete und so weiter. Lukas erzählt das so, als wäre es einfach nur nicht ein chronologischer Bericht, aber er berichtet das in der Verkündigung Johannes und bevor Jesus getauft wird. Ja, aber ist klar, nicht im chronologischen Bericht, aber stellt es die Gefangennahme des Johannes schon sofort am Anfang rein. Und so konnte ein jeder Leser der Evangelium nur das verstehen, dass Johannes gefangen genommen wurde, bevor Jesus überhaupt anfing, in der Öffentlichkeit zu wirken. Und das ist, was Johannes hier klarstellen muss. Wisst ihr, das ist, was gleich diese Antwort des Johannes einbettet. Das ist der Weg dahin. Das müssen wir verstehen. Das macht es kostbar und das macht es interessant. Ich möchte noch einen anderen Grund hier aufzeigen. Und zwar Vers 25 sagt, und das ist der Kern, den ich auch gerade schon etwas erwähnt habe. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem, sagt Elberfelder, und ich denke, das ist hier genauer, also einige Handschriften, griechische Handschriften haben einen, und ich denke, das müsste auch so sein, mit einem Juden über die Reinigung. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Wisst ihr, andere übersetzen es so: Daher entstand ein Streit seiner Jünger, des Johannes, mit einem von den Juden. Daher, auf dem, was hier gerade beschrieben wurde, weil auf einmal zwei Leute auftauchen am gleichen Ort. Johannes, ein Prophet mit seinen Nachfolgern. Jesus, ein Prophet mit seinen Nachfolgern. Das sind zwei Leute parallel. Und die Frage ist, könnten die nicht zusammenarbeiten? Hätte Johannes nicht Jesus nachfolgen sollen? Hätte Johannes nicht alles fallen lassen sollen? Er war doch derjenige, der auf Jesus hingewiesen hat. Warum gibt es zwei Gruppen? Das macht durcheinander. Warum gibt es so viele Christen? Warum gibt es so viele Dominationen? Leute, das wirft Fragen auf über die Reinigung. Und das ist genau der Grund, das ist der Kern, warum uns diese Botschaft hier zu der Antwort des Johannes hinführt. Was ist dieser Garten Eden, wo es drin ist? Leute, aus diesem Grund, daher entstand eine Streitfrage, und zwar über die Reinigung. Und ich denke, dass manche, wenn sie einfach übersetzen, dass es hier eine rituelle Reinigung geht, wie zum Beispiel über Hände waschen, oder wenn es darum geht, um die Reinigung von Aussätzigen oder Unreinheiten oder sonst was. Ich glaube nicht, dass der Text es meint, dass der Streit eines, der unter Jesus war, also eines Jüngers von Jesus, mit den Jüngern von Johannes, dass es um die wahre Reinigung geht. Denn dieses Wort Reinigung wird auch in der Schrift verwendet, also nicht nur für eine rituale Reinigung, sondern auch für eine Sündenreinigung. Wie zum Beispiel in Hebräer 1, von Vers 1 lese ich: Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, hat er in dieser letzten Zeit zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, und jetzt pass auf, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und so weiter. Jesus hat die wahre Reinigung vollbracht. Und ich denke, dass der Streit hier genau um die wahre Reinigung ging. Dass die sich die Frage gestellt haben, was ist richtig? Welcher Weg ist richtig? Was ist rettend? Die Nachfolge des Johannes oder die Nachfolge Jesu? Wo ist wirklich Rettung da? Und die Jünger des Johannes, sie sehen keine andere Möglichkeit. Sie gehen dorthin, wo sie ihren Meister sehen. Derjenige, der ihr Rabbi ist. Und Vers 26 zeigt es auf. Und sie kamen zu Johannes. Das war ihr Rabbi. Und zu Johannes, zu ihm geben sie diesen Streit, denke ich, weiter und auch diese Frage weiter, und zwar auf einer anderen Art und Weise. Und das zeigt auch nochmal auf, worum wirklich ihr Streit gewesen ist, worum es sich gehandelt hat bei diesem Streit. Also Vers 26, und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, Lehrer, der jenseits des Jordans bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Also, als erstes sehen wir, dass sie nicht einmal den Namen dessen nennen. Kannten sie ihn nicht? Mit Sicherheit kannten sie. Aber sie bezeichnen ihn nur als denjenigen, ja, derjenige, der auf der anderen Seite von dir getauft wurde, der da gewesen ist. Also, es ist keine persönliche Anrede, von dem du Zeugnis gegeben hast. Auf was weist das hin? Johannes, von dem du Zeugnis gegeben hast. Was für ein Zeugnis, an was erinnern die sich? Was für ein Zeugnis hat denn Johannes über Jesus gegeben? Wenn wir nur hier zurückblättern, dann wissen wir, Johannes hat seinen Jüngern bezeugt: Seht auf das Lamm. Johannes hat ihnen bezeugt, das ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Er ist derjenige, der vor mir gewesen ist. Er ist derjenige, von dem wir Gnade um Gnade empfangen haben, also schon in der Vergangenheit. Er ist der Sohn Gottes. Das war nur, was wir im Johannesevangelium gelesen haben. In Matthäus lesen wir zum Beispiel auch: Er ist stärker als ich. 3 Vers 11. Der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Die Jünger wussten ganz genau, um wen es sich handelt. Sie wussten ganz genau, was für Zeugnis Johannes diesem Jesus gibt. Und diesen sprechen die jetzt an und sagen: Johannes, von dem du das Zeugnis gegeben hast, dieser ist es, er tauft. Und hier ist die Anklage. Hier ist die Anklage an Johannes. Er tauft. Vielleicht sagt ihr: Na und? Er tauft und was? Wisst ihr aber, was Johannes in seinem Zeugnis über Jesus gesagt hat? Wisst ihr, dass das genau das war, was Johannes gesagt hat, dass er nicht machen wird? Die Jünger sind definitiv confused, verwirrt. Ja? Die sind, ja, jetzt fallen mir lauter, perplexed, also die sind durcheinander. Ja? Johannes, ist das wirklich wahr? Wir hatten gerade eben einen Streit mit einem von Jesu Jünger, von Jesu Nachfolger. Und hier ist Jesus und der tauft. Und du hast gesagt, der Unterschied zwischen mir und ihm ist, dass er nicht mit Wasser taufen wird. Hört, Lukas 3, Vers 15. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus ist. Hier ist die Erwartung an Johannes. Die Leute stehen vor ihm. Sie denken, er ist der Christus. Antwortete Johannes allen und sprach: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seine Schuhe zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer taufen. Ich taufe mit Wasser, er wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also, das ist doch, was Johannes klargemacht hat. Es besteht ein Unterschied zwischen mir und ihm, und zwar genau in der Taufe. Und jetzt auf einmal haben sie gehört von diesem Mann, dass Jesus dort tauft. Merkt ihr, dass da auch Zweifel hochkommen, ob die ganze Botschaft des Johannes wahrhaftig ist, ob das wirklich stimmt, was er ihnen erzählt hat? Johannes hat ihnen noch mehr über diesen Jesus erzählt. In diesem gleichen Lukas-Evangelium sehen wir, dass Johannes mit dieser Geistestaufe und Feuertaufe viel mehr verbindet. Und er sagt, dieser Jesus, er ist derjenige, der die Wurf- oder Worfschaufel in seiner Hand hat. Wozu? Um seine Tenne richtig zu reinigen. Er wird den Weizen in seine Scheune sammeln, den Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Er erklärt diese Geistestaufe und die Feuertaufe. Das eine ist die Erfüllung mit dem Geist, ist die Kindschaft, die Sohnschaft, das Hineinplatzieren in den Leib Christi, in den Leib Gottes. Und das eine ist die Feuertaufe, ist die Verdammnis, das Urteil. Und das ist der Unterschied zwischen uns. Ich taufe nur mit Wasser. Und hier haben wir Johannes, der auf einmal tauft. Wisst ihr, ich kann euch beruhigen. Der Text löst diese Frage noch nicht auf. Warum? Weil es jetzt zu der Antwort des Johannes führt. Aber für euch löse ich das auf. Und zwar, wenn ihr etwas weitergeht. Im Kapitel 4, da liest ihr, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger macht und taufte als Johannes. Und da fügt Johannes hinzu, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Ja? Aus diesem Grund denke ich auch, dass es tatsächlich einer war, der die Botschaft weitergeführt hat, der etwas verwirrt war mit dem, was da geschah, und einen Streit angefangen hat mit den Jüngern des Johannes und ihnen erzählt hat, Jesus tauft. Jesus hat nicht getauft. Und zwar genau aus diesem Grund, weil es einen Riesenunterschied gab zwischen der Taufe Jesu und der Taufe des Johannes. Aus diesem Grund hat Jesus nicht getauft, sondern es war hier nur eine Person, die das in Verwirrung gebracht hat. Aber Johannes gibt ihnen eine wunderbare Antwort. Aber bevor wir zur Antwort des Johannes kommen, haben wir noch einen Einwand dieser Jünger. Und zwar, alle kommen zu ihm. Ich glaube, das hat sie gewurmt. Der Grund wird nicht genannt, warum es sie gewurmt hat. Aber es ist nicht nur der Vorwurf, dass er tauft, aber noch alle kommen zu ihm. Davor wissen wir, dass alle zu Jesus kommen. Und jetzt auf einmal alle zu Johannes. Tat es ihnen weh, dass sie auf einmal nicht auf der Seite der Populären sind? Also, dass jemand mehr populär ist wie ihr Herr oder auch wie sie? Das sagt uns der Text nicht, ob es die gekränkt hat. Aber wir können davon ausgehen, ein jeder von uns hat irgendwelche Selbstachtungsgefühle. Auf einmal auf der falschen Seite zu stehen, das könnte so richtig an die Substanz gehen. Wenn du auf einmal siehst, wo, die sind mehr, alle folgen denen nach und ich bin hier im Loser-Team. Das könnte Eifersucht erwecken. Und wir wissen auch, dass die Jünger Jesu selbst davon nicht befreit waren, wo sie einmal gesehen hatten, dass jemand ihnen nicht nachfolgt und diese Zeichen und Wunder tut. Wir wissen, dass im 4. Buch Mose Jesua einmal die Eifersucht packt, da welche im Lager geweissagt haben, also gepredigt haben und nicht Mose. Und er kommt zu Mose und sagt, wehre diesen Leuten. Also es ist nichts Fremdes für die Menschen, dass die Eifersucht packt. Aber der Text beantwortet es nicht. War es vielleicht die Eifersucht für Johannes, also dass sie Johannes so geschätzt haben, oder war es ihre eigene Persönlichkeit, die hier angegriffen wurde? Aber hier kommt jetzt die Botschaft des Johannes an sie. Und hier ist die Antwort von Vers 27 bis 36, diese Antwort des Johannes an seine Jünger. Und das Erste möchte ich, das ist das letzte Zeugnis, das Jesus hier bekommt von Johannes dem Täufer. Und bevor Jesus Johannes dieses Zeugnis gibt, wisst ihr, was er klarstellt? Und hier, das ist wieder faszinierend. Bevor er sie richtig aufklärt, in Vers 27, gibt er ihnen das ABC Gottes. Er schafft wieder Klarheit, er schafft die Plattform, er macht ihnen etwas deutlich, bevor er hier über das Zeugnis Jesu kommt und sagt, ein Ding müsst ihr wissen, und zwar müsst ihr ein richtiges Verständnis haben über das Menschenbild und Gottesbild. Ist nicht das Gleiche, was Jesus mit Nikodemus gemacht hat? Hier stellt Johannes wieder etwas klar. Und zwar mit den Worten, Johannes sprach, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ja, Elberfelder. Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Schlachter übersetzt, der Mensch kann nichts nehmen. Der Text sagt, der Mensch kann nichts empfangen, geschweige von nehmen. Es sei denn, dass es ihm gegeben wird. Verstehen wir, warum das ein ABC ist, also warum das die Plattform ist, warum das die Grundlage ist. Hier macht Johannes nochmal das verständlich deutlich für seine Jünger, die mit dieser Frage kommen. Dieser Jesus, er ist populärer, er ist größer, er hat Anhänger. Wie kann ich das verstehen? Und das Erste, was Johannes ihnen sagt, als allererstes müsst ihr dies verstehen. Ein Mensch kann nicht mal etwas empfangen, wenn es ihm nicht gegeben wird. Also er macht es deutlich. Es gibt einen Gott und es gibt einen Mensch. Und der Mensch kann nicht mal etwas empfangen, nicht mal etwas haben, wenn es ihm nicht gegeben wird. Hört Prediger 1, Vers 15. Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden. Und 7, Vers 13. Das ist der Kern des Predigers. Schreiben, siehe das Werk Gottes an. Ja, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Also niemand kann die Wege Gottes ändern. So ist es Tatsache. Der Mensch kann sich nichts nehmen. Und das ist so deutlich. Und immer wieder stoßen wir auf diese Tatsache. Das ist Grundlegendes. Viele Fragen werden wir nie beantworten können. Wir werden nie zum Höhepunkt der Erkenntnis kommen, die Gott gibt, wenn wir nicht hier Klarheit geschafft haben. Wenn wir mehr von einem Menschen halten, wie Gott es hält, oder wenn wir weniger von Gott halten, wie er ist, das stört in jeder Frage, in jeder Hinsicht. Und bevor du irgendeine Antwort von Johannes hörst, hör nochmal, was Gott sagt. Matthäus 5, Vers 36. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen, also jetzt nicht färben gemeint, okay? Jeder kann seinen Kopf in einen Eimer mit Farbe tunken oder wie immer das auf teure Art und Weise geschieht. Es ist auch nichts verkehrt daran, okay? Es widerspricht diesem Vers in keiner Weise. Wisst ihr, aber Gott macht es deutlich, wir können nichts ändern. Wir sind Menschen, an unseren äußeren Umständen können wir nichts ändern. So wie uns Gott geschaffen hat, so sind wir. Wisst ihr, wir können auch nichts ändern an dem, was wir machen, wie wir Frucht tragen. Hört Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also nicht nur äußerlich die Haarfarbe verändern, was Gott oder Jesus sagt, was das Simpelste wäre. Aus seiner Sicht. Ja. Auch genauso ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Das nächste, 1. Korinther 16, Vers 6. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich an unseren Fähigkeiten, an unseren Begabungen, sagt er, die Unterschiede. Warum sind unterschiedliche Kraftwirkungen? Warum? Weil es der gleiche Geist wirkt. Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also die Gaben, die Fähigkeiten und auch die Kraftwirkungen kommen nicht vom Menschen, sondern von Gott. Nächstes, 1. Korinther 3, 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Leute, selbst der Wachstum eines Kindes ist abhängig von dem Gedeihen Gottes. Ob Gott und wie Gott das Gedeihen gibt, nicht von den Arbeitern, die da mengen, nicht von denen, die begießen, sondern von Gott. Das ist die Offenbarung des Menschen und das ist die Offenbarung Gottes. Wisst ihr, ein Mann, der sehr viel von sich gehalten hat, der Pilatus, der dachte, die ganze Macht steht in seiner Hand, dem muss Jesus es deutlich machen in Johannes 19, Vers 11. Du hättest gar keine Macht, denn im Vers davor hat er das Jesus ins Gesicht gesagt. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe über dich, dich freizulassen oder dich zu verurteilen? Und Jesus macht ihm deutlich, du verstehst etwas überhaupt nicht. Du hättest keine Macht, es sei denn, sie ist dir also von oben gegeben worden. Nur dann hast du die Macht. Wisst ihr, in 1. Korintherbrief, da sagt auch Paulus zu den Korinthern, die sich um Paulus oder Apollos streiten, sagt er im Kapitel 4, Vers 7, denn wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Also alles fasst Paulus hier ein und sagt, du Mensch, alles was du hast, das ist empfangen. Und selbst der Zutritt zu Jesus in Johannes Kapitel 6, Vers 65 sagt Jesus, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben worden. Verstehen wir jetzt, warum Johannes es seinen Jüngern als erstes vortischt, warum er ihnen sagt, das ist das allererste, was ihr verstehen müsst. Ihr müsst verstehen, wer der Mensch ist. Und darum, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben worden. Und er bezieht sich hier auf Jesus und er sagt, selbst bei Jesus, das, was er macht, ist ein Wirken Gottes. Selbstverständlich nicht in der gleichen Art und Weise, dass Jesus es empfangen hat, also und sonst nichts machen könnte. Aber hört, wie Jesus es selber formuliert. Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und im gleichen Kapitel 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht und so weiter. Also Jesus hat es deutlich gemacht, meine Abhängigkeit von Gott ist in der Weise, dass ich genau das Gleiche tue, was die Absichten Gottes sind, denn wir sind eins. Vielleicht könnte hier einer auf Missverständnisse treten und sagen, okay, wenn das wirklich so ist, dieses schwache Menschenbild und dieses starke Gottesbild und dass ein Mensch nichts hat, wenn er es und selbst nicht empfangen kann, wenn es ihm nicht von oben gegeben wird, dann kann ich mich auf die Ruhebank setzen. Das befreit mich ja von allen Lasten. Das befreit mich ja von der Verantwortung. Ganz und gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Hört, 2. Petrus 1, Vers 3 von Vers 3. Dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Okay, hier sind wir wieder. Jawohl. die göttliche Kraft hat uns alles geschenkt hat. Darum legt euch zur Ruhe und relaxt. Nein, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht, also in der rechten Verehrung Gottes dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch die Erkenntnis Gottes, hier hast du wieder die Herrlichkeit, die Erkenntnis Gottes, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen, kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrschte. Okay, das ist, was ihr alles empfangen habt, das, was ihr gekriegt habt von oben, nichts mit euch zu tun. Was ist die Schlussfolgerung? Setzt euch hin? Nein. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht da, also reicht da ist ein interessanter Ausdruck. Da zu reichen, ist schade, dass nicht so übersetzt wurde, bedeutet mobilisieren, so ein Wort gibt es gar nicht. Also eine Wohnung ausstatten. Ja? Aus diesem Grund, so setzt eben allen Eifer daran, eure Wohnung, euer Leben auszustatten, einzurichten, Möbel zu organisieren. Ja? Allen Eifer daran zu setzen, reicht in eurem Glauben die Tugend da, also die Tüchtigkeit, eine Heldenhaftigkeit. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Also keineswegs ist es etwas, wenn es heißt, dass wir alles empfangen, dass wir uns hinsetzen und nichts tun und uns die Verantwortung entzogen wird. Sondern immer und immer wieder macht die Schrift das deutlich. Und das ist, was Johannes seinen Jüngern als allererstes klar macht. Liebe Jünger, ihr habt ein Problem und euer Problem hat einen Grund. Und der Grund liegt an der falschen Gotteserkenntnis und an der falschen Menschenerkenntnis. So viele Fragen würden in unserem Leben geklärt werden können, wenn diese Frage klar ist. Deswegen ist es notwendig, durch das Alte Testament zu gehen und zu lesen und in dem Blick, um zu erkennen das Handeln Gottes. Nicht als allererstes die Geschichten zu lesen, die dort geschehen, sondern Gott zu erkennen. In jeder Geschichte, die wir lesen, ist es notwendig, die Konzentration auf Gott zu lenken. Habe ein größeres Bild über Gott. Wenn wir jetzt zum Beispiel durch 2. Mose lesen, diese Geschichten sind so spannend, dass wir uns verlieren und auf die Geschichten sehen und nur darauf, was da geschehen ist und die Charakterien betrachten wie Mose und Israel, also das Volk und den Pharao. Aber es geht um Gott, es geht um die Offenbarung Gottes, es geht, was Gott in der Geschichte macht. Und desto mehr wir das verstehen, desto mehr wir auf Gott sehen, desto mehr sehen wir auch den Menschen. Und erst dann, wenn dieses klar ist, erst dann geht Johannes und beantwortet die Frage. Und darauf kommen wir das nächste Mal. Ja? Also als erstes war es Johannes wichtig, den Boden zu schaffen, ja? Den Boden umzugraben, es fruchtbar zu machen, dass jetzt das gefallene Wort auf einen fruchtbaren Boden kommt, indem dass er sie erinnert, welch ein Menschenbild habt ihr? Welch ein Gottesbild habt ihr? Immer und immer wieder wird die Schrift uns dahin führen. Das hat Jesus im Kapitel 3 gemacht mit Nikodemus und das macht Johannes mit seinen Jüngern. Und wir sollten nicht aufhören, darin zu wachsen. Lass uns still werden, wenn noch jemand beten möchte.